Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, konnichiwa, welcome, ciao, hola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich bin der Host des Enjoy and Travel Podcast und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um Neues zu entdecken. Wir befinden uns immer noch in Budjading. Budjading liegt im Norden Niedersachsens, genauer gesagt im Landkreis Wesermarsch zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven. Dort war ich im Herbst, denn Budjading möchte zeigen, dass man auch im Herbst dort eine Menge Spaß haben kann. Zum Beispiel auf dem Hof Eggewarden. Beim Hof Eggewarden war ich eigentlich, um Friesengolf zu spielen. Aber das Wetter hat mir da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war aber am Ende des Tages überhaupt gar kein Problem, denn ich habe mich entsprechend ein bisschen länger mit dem Besitzer vom Hof Eggewarden, mit Reinhard Evers, unterhalten. Bei einer schönen Tasse Kaffee, einen Kuchen gab's auch, und dann hat er einfach angefangen zu erzählen, wie das damals mit dem Hof Eggewarden alles begonnen hat. Ein kleiner Hinweis noch vorweg, diese Folge ist sehr amüsant.
Also, die Familie Evers ist hier auf dem Hof, mein Opa hat den Hof mal gekauft, mit meiner Oma zusammen. Die kam aus der Gegend um Bremen rum. Da hatten die einen Hof bewirtschaftet, wo der Sohn, heute kennen wir es wieder, im Krieg geblieben ist. Diese Situation sehen wir ja in Europa gerade wieder, wo auch viele solche Schicksale sind. Was unsere Elterngeneration hatte, haben die jetzt da. Naja, die haben den Hof bewirtschaftet von Verwandtschaft, weil der Sohn eben, der den Hof machen sollte, nicht aus dem Krieg zurückkam. Und bis dann der Enkel soweit war, haben die den Hof gemacht. Und dann mussten sie weichen und haben sich was gesucht. Dann haben diesen Hof gekauft, über einen Makler und so. Man denkt jetzt, Hof kaufen, Junge, die müssen ja Geld haben. Nee, nix, die hatten gar nichts. Opa erzählte immer, die haben den Hof gekauft und dann haben sie am Anfang hier bei einem Nachbarn, den es hier noch gibt, haben sie sich zwei Kühe ausgeliehen, damit sie Milch liefern konnten. Irgend so ein Deal gemacht, ne? Kühe geliehen. So fing das an, also da war kein Geld. Und dann haben die den Hof entwickelt, mein Vater hat den Hof dann übernommen. Wir mit 6 Kindern hier auf dem Hof. Anfangs hatte man sich spezialisiert auf Milchviehhaltung, 22 Kühe, Ende der 60er Jahre. Das war für damals ein großer Milchviehbetrieb. Auch züchterisch gut und so. Heute würde man sagen, ja, 22 Kühe ist so, als wenn du 3 Kaninchen hast. Ne? So ähnlich. Aber sie haben dann 69 alle Kühe abgeschafft, mit einem Schlag. Ja, und für die Leute in der Gegend war dann klar, das haben wir gleich gewusst. Die kommen von der Geest. Das konnte ja nicht gut gehen. Die auf der Geest und dann hier auf dem Marsch, das konnte ja nicht gut gehen. Also jetzt sind sie damit durch. War aber nicht so. Die Kühe gingen deshalb weg, weil die Anzahl der Kinder auf dem Hof immer dichter an die Zahl der Kühe herankam. Also meine Eltern hatten auch Hobbys. So entstanden auch 6 Kinder. Einer davon bin ich. Und letztendlich, was hat das jetzt mit den Kühen zu tun? Die Arbeitswirtschaft ging nicht mehr. Also Oma war auf dem Hof. Opa war auf dem Hof. Die Schwester von Oma, unverheiratet, war auch auf dem Hof. Diese ganzen Menschen, 11 oder 12, lebten in der Etage, wo wir jetzt, meine Frau und ich, leben. Und das waren die Zimmer für diese 11 Leute. Und es gab noch eine gute Stube, die nur 2-mal im Jahr benutzt wurde. Die war auch noch ausgeklammert. Ne? Also so lebte man damals, so leben wir heute. Naja, was hat das jetzt mit den Kühen zu tun? Man konnte morgens im Grunde die Arbeit nicht mehr schaffen. Kinder zur Schule, an die Straße oder hinbringen, weiß der Geier, Opa, Oma, teilweise verpflegen, weil die auch älter wurden. Und ja, früh Kälber füttern, irgendwann holt die Milch, der Milchwagen ab, alles das passte nicht mehr. Und da hat man gesagt, gut, wir schaffen die Kühe ab und behalten die Kinder. Ne? So, und dann, deswegen bin ich heute noch hier. So, und man hat dann umgestellt auf Schweinehaltung. Dieses Gehen hat man so ein bisschen von der Geest mitgebracht, weil das da mehr ist. Und dann hat man spezialisiert auf Schweinehaltung. Geschlossenes System, Ebersauen hier vor Ort. Die Schweine also haben sich hier selbst sozusagen vermehrt, wurden behalten, bis sie zur Schlachtreife zum Schlachter gingen in der Gegend, in den Dörfern. Und das Futter wurde von eigenem Acker geerntet. Und Zusatz, was man brauchte, halt Mineralstoffe, was nicht im Getreide ist, hat man dann selber gemischt. So, und das haben wir dann übernommen, meine Frau und ich, und haben das auf 800 Schweine ausgebaut. Und im Grunde ist ja das Konzept genau das, wovon man heute immer redet, dass man das gerne hätte in der Landwirtschaft. Alles vor Ort, keine großen Transporte, Futter selber anbauen. Eigentlich will man das, ne? Aber da kommt die Krux. In der Realität funktioniert es deswegen nicht, weil wir das nur reden und nicht tun. Als Kunden. Ich auch nicht. Wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe für ein Frühstück, was ich anrichten will, Butter ein, dann liegen da 15 Sorten. Ich nehme nicht die für 5 Euro, ich nehme die für 2. Und wenn die nicht gut ist, dann nehme ich die nächstes Mal nicht wieder. Aber wenn die gut ist, das ist halt, so läuft es, ist die Realität. Ne? Der Hof ist also dann mit Schweinehaltung von uns weitergemacht worden. 4 Kinder haben wir auch. Ne? Und letztendlich kam bei uns dann auch irgendwann die Entscheidung, die Landwirtschaft, dieses Konzept, was ich eben nannte, funktionierte irgendwie nicht mehr, weil unterm Strich kam nicht mehr das raus, was man sich eigentlich vorstellt, nämlich ein Einkommen. Und dann sicherlich hat man auch unternehmerische Entscheidungen hier und da vielleicht mal nicht ganz richtig getroffen im Nachhinein. Aber letztlich war es so, entweder investieren wir jetzt Hunderttausende bis in die Millionen mit neuen Stellen, neue Flächen und was alles dazugehört, oder wir beenden das Ganze. Und dann haben wir uns für das Beenden entschieden. 1993 haben wir gesagt, wir fahren die Landwirtschaft runter in den nächsten 3 Jahren etwa und gucken mal, was wir dann beruflich machen.
Natürlich kann man jetzt in einer Ferienregion das Rad komplett neu erfinden oder man guckt einfach mal, was man so zu Hause hat und was man daraus machen kann.
Und dann haben wir angefangen, ein bisschen Mettwurst an der Haustür zu verkaufen. Also wir haben ein Schwein zum Schlachter gebracht, zum Hausschlachter, den es noch gab. Und der hat das Schwein komplett in eine Sorte Mettwurst gemacht. Alles rein, Filet, Kotelett, alles rein. Dann kriegten wir irgendwie so 35 Mettwürste, große Wanne, stellten die auf den Flur. Hier war ja alles Stall, bei uns im Flur an die Haustür. Die Haustür ist dann, wo sie jetzt raufgegangen sind hier, noch weiter hinter das Haus, ganz hinten. Da ist die Haustür. Und der Bereich, wo sie jetzt parken und so, das war Junggesellenhochzuchtgarten. Also meine Frau war noch nicht so lange dabei, da hatte ich das natürlich hier mit dem Garten im Griff. Mit guter Pflege kannst du die Brennnessel 2 Meter hochkriegen. Das ist durchaus drin. So sah das hier aus. Und da mussten die Leute jetzt durch und vagabundenartig da irgendwie an die Mettwurst kommen. Wir hatten nämlich nur ein Schild an der Straße Mettwurst. Damals wussten wir nicht, dass das der Beginn dieses jetzigen Betriebes ist. Wir sind das nicht gewesen. Wir haben keine Schuld. Schuld waren die Menschen, die zu uns kamen. Denn die haben Wünsche geäußert. Also, die kamen zum Mettwurst holen. Und dann hat vielleicht irgendjemand gesagt, oh, wir sind mit dem Fahrrad. Die Kinder haben so einen Durst, haben sie nicht was zu trinken? Übrigens waren es Mettwurstholer nur Urlauber. Kein einziger Budienter. Na, dann haben wir die Fanta aus der Schublade irgendwo her, von drinnen so. Und dann können wir mal die Schweine sehen, sie haben doch Ferkel. Daraus wurden Führungen jeden Mittwoch. Bis zu 250 Leute, die dann zur Führung kamen durch den Schweinestall. Da habe ich mir eine Mikrofonanlage geholt, damit ich überhaupt noch mich verständlich machen konnte. Und im Stall war es natürlich so, da ist ein Meter breiter Futtergang. Und da 250 Leute, da stellst du 20 hin, ist der Stall voll. Also liefen die durch, hinten wieder raus. Und ich stand irgendwo in der Mitte und habe immer so alle 10 Minuten denselben Reim erzählt. Dann standen die anschließend hier, wo sie eben reingegangen sind, zusammen bei der Verabschiedung. Und da habe ich dann, ja, Verabschiedung so gemacht und dann ging das wieder los. Können wir mal zur Toilette und so. Und irgendwann, ja gut, haben wir eine Kanne Kaffee gekocht. Im Stehen, Becher, irgendwelche Becher, die wir noch hatten, alles durcheinander. Irgendwann war auch eine Kiste Bier mehr im Keller, weil die danach fragten. Ne? Und dann merken wir, Mensch, da ist was. Irgendwie, naja, und dann kam das Wetter auch so wie jetzt meinetwegen. Der Herbst nahte. Und dann haben wir gesagt, das geht ja nicht, Mensch, im Sommer können wir da draußen stehen, aber ich kann ja im Schweinestall jetzt nicht eine Kaffee hin. Und naja, Behörde angerufen. Ja, folgendes, das und das ist die Situation und die Leute möchten gern Kaffee trinken, wir würden ein kleines Café gerne in den Stall reinbauen. Ja, das tut mir leid, das ist Außenbereich, in dem Bereich können wir Ihnen das nicht genehmigen. Danke für die Auskunft, aufgelegt zu meiner Frau gegangen, Susi, wann wollen wir anfangen zu bauen? Ja, machen wir sofort. So, und dann haben wir den Raum, den Sie da eben, kleines Stübchen, wo der Kaffee steht, der wurde als erster so gebaut, die Toilettenanlage schon dazu. Dieser Raum, waren noch Schweine drin. Die Tür da, die da jetzt ist, die war schon eingesetzt, haben wir von außen mit Folie zugenagelt, damit der Schweinegeruch nicht durchkommt. Von hier wurden die Schweine gefüttert und dann haben wir mit dem Kaffee angefangen. Irgendwann kam dann ein, merkwürdigerweise ist nichts gegen kleine Menschen, aber der war klein und giftig, vom Gewerbeaufsichtsamt. Sie können doch nicht und Sie haben doch nicht und oh. Ich sage, nee, das ist keine Gaststätte. Doch, das sehe ich doch hier. Nein, da sitzen wir privat. Das können Sie mir nicht erzählen. Ja doch, sage ich. Das mal, je nach Stimmung sitzen wir an einem Tisch oder meine Frau sitzt auch mal da und ich da. So haben wir angefangen. Ne? Und er dann weg. Und dann habe ich beim Bauamt dann angerufen dort im Landkreis. Und dann kamen zwei Menschen raus, die sagten schon gleich, wir kommen dann raus. 3 Tage wird es wohl dauern, bis wir es auf dem Schreibtisch haben. Aber dann müssen wir natürlich rauskommen und die Sache dann auch bearbeiten. Jo. Dann kam der mit seinem Chef. Ach, sagte, das können Sie doch nicht machen. Da müssen wir jetzt ein Bußgeld verhängen. Da sagt er, 180 D-Mark. Ich denke, hä, wie tickt der denn? Normal müssen ja ein paar Nullen dran. Na gut. Und dann kam, da hatten die sich abgesprochen, das Hauptgebäude hier ist ein Gulfhaus.
Und weil vielleicht nicht alle wissen, was ein Gulfhaus ist, erklärt das jetzt Reinhard Evers.
Also das ist das typische landwirtschaftliche Gebäude in der Region. Ein riesenhohes Gebäude, so wie die alten landwirtschaftlichen Gebäude alle sind. Und die haben den Zweck, dass die so hoch sind. Nur deshalb, der Gulf ist das, die Fläche und die, der Hohlraum im mittleren Pfeilerwerk. Und das ist nur der Hohlraum für Futterbergung. Deswegen sind die Gebäude so groß gebaut. Da wurde das ganze Heu, heute hat man einen Silohaufen draußen, alles wurde, das komplette Futter wurde da reingeholt für die Tiere. Und da hatte man die 22 Kühe, das ganze Futter im Stall. Die meiste Fläche war Futterfläche, also was da lag. Die Kühe hatten nur einen ganz kleinen Bereich. So und so ein Gulfhaus ist landschaftstypisch. Ist doch hier so, ne? Ja, sagt der andere. Ja, dann ist das ja, der Gewerbezweck hat ja dann auch die Aufgabe, ein historisches Gebäude zu erhalten. Ja, sagt der andere. Ja, dann müssen wir das nach dem Paragraphen machen. Pupp, da ging's. So, und das habe ich deswegen so ausführlich erzählt, weil das der Dreh- und Angelpunkt für die Wirtschaft insgesamt ist. Der Dreh- und Angelpunkt sind meiner Meinung nach nicht Siemens und Opel oder irgendwelche Dinge. Da geht es zwar immer um 3000 Arbeitsplätze, aber machen Sie mal eine Sache, wo so kleine Betriebe, die familiär nur arbeiten, noch nicht mal 20 Mitarbeiter haben, wo die eine Person mehr irgendwie beschäftigen, durch Zulieferer oder irgendwas. So viele Arbeitsplätze, so viele Leute haben wir gar nicht, die arbeiten wollen. Und das ist der Mangel. Aber da hat es funktioniert und daraus ist dann das hier entstanden. Ja, und dann ging das weiter. Die Leute haben ihre Wünsche geäußert, Kaffee zu haben und so. Das Kaffee wurde ja dann betrieben und dann ging es irgendwann los. Wollte jemand eine Konfirmation hier feiern? Ja, dann haben wir diesen Raum. Den haben wir inzwischen schon leer gemacht, sollte ein Heuhotel werden. Dann haben wir gesagt, nee, müssen Gastronomie vergrößern. Konfirmation und so, dann ging das los. Dann kam der erste Raum da hinten, wo schon keine Schweine mehr waren. Noch ein größerer Saal, da konnten 60 Leute rein, mit Folie abgehängt. Dann feierten die sozusagen auf dem Sandboden ihre Silberhochzeit mit einer Silofolie oben drüber und einem Brenner mit Dieselgeruch. Ne, so, und das fanden die toll und die nächsten wollten das auch. Ne, also wenn ich das heute machen würde, ich würde sofort in den Knast gehen. Ne? Völlig abenteuerlich, aber so hat man es angefangen. So. Und dann kam noch ein größerer Saal. So, und inzwischen sind hier ja alle möglichen Veranstaltungen, Budienta Aidens und traditionelles Essen und Hochzeiten in jeder Größenordnung. Meine Frau kommt aus Nordhessen, die hat also früher Hauswirtschaftsleiterin mal gelernt, kommt aus der Landwirtschaft, also hatte diese küchenseitige Ausbildung und hat dann komplett die Küche gemacht über die Jahrzehnte für 100 Leute, für 200 Leute alleine, ohne jemand anders. Die ist jetzt vor 2 Jahren ist sie mit Rheuma und solchen Sachen krank geworden, war sie ein halbes Jahr raus. Dann habe irgendwann ich die Küche übernommen. Ich habe früher das Kaffeewasser anbrennen lassen. Mehr war nicht drin. Habe mir das aber bei meiner Frau mehr oder weniger abgeguckt. Naja, aber eine Tochter ist jetzt mit dabei seit einem Jahr. Das heißt, wir managen die Küche jetzt auch innerfamiliär. Und es wäre gar nicht anders möglich. Ein eingestellter Koch in diesem Betrieb und wir wären erledigt. Also das kann man nicht leisten. Wir sind ja jetzt gerade in der Nebensaison das Thema. Im Moment ist halt die Nebensaison eben eine Saison, wo relativ wenig los ist. Man strebt an, dass das mehr wird. Wir sind gern bereit, auch dabei zu sein. Aber es würde sich nicht lohnen, einen Koch zum Beispiel oder auch eine Fest, wir haben 3 Festangestellte, noch mehr Festangestellte über 12 Monate, ich nenne das jetzt mal negativ durchfüttern. Ich gebe ihnen das Geld gerne, die sollen auch ihre Miete bezahlen, sollen auch einen guten Lohn kriegen. Aber ich erwirtschafte es ja nicht in der Menge. Deswegen brauche ich auch die Nebensaison, wenn ich die Leute länger beschäftigen will. So, jetzt habe ich einen ganz langen Abriss gemacht. Jetzt wissen Sie aber, was hier für ein Heini sitzt und wie wir so ungefähr ticken.
Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind immer noch in Budjading. Wir sind heute auf dem Hof Eggewarden und sprechen mit Reinhard Evers, der schon vieles erzählt hat, was sich in den letzten Jahren so auf dem Hof Eggewarden getan hat. Anlass meines Besuchs war Friesengolf. Aber das hat Reinhard Evers bisher ja noch nicht verraten. Also, was ist denn jetzt Friesengolf?
So, dann ging's los. Ja, gut, jetzt sind wir so, wie ist die Gastronomie entstanden. Dann entstand die Gastronomie und dann hatten wir ja auch kein, wir hatten ja das landwirtschaftliche Einkommen, wurde ja immer weniger, weil wir ja abstockten. Ein paar Schweine waren ja noch da. Und dann war natürlich klar, meine Krankenkasse muss ich auch bezahlen. Also wo kommt das her? Und wenn ich dann schon einen Küchenherd anschmeiß, dann muss es ja auch was bringen. Ne? So, und da, wie kriegen wir die Leute hierher? Ich könnte jetzt ein Schild und Werbung machen, es gibt bei uns Schnitzel, es gibt bei uns Roulade. Die gibt es woanders auch. Die gibt es am Strand in Boerhaave auch. Da muss ich gar keinen Kilometer fahren. Ne? Warum soll ich jetzt zum Egelwaren fahren? Also musste ich, das war der Gedanke, Erlebnis drumherum stricken. Das waren einmal diese Hofführungen. Den Leuten konnte man natürlich, wenn die hier standen, so 200, und entsprechend erzählte, es gibt hier auch was zu essen, oder die sahen das anhand der Beschilderung und so, hatte man schon mal welche. Und dann kam dazu, haben wir eine Landsafari gemacht, war eine Idee von einer Gästeführerin, Trecker, Strohwagen hinten dran, auf den Strohwagen die Leute gesetzt und dann durchs Ackerland gefahren. Ne, das war die Landsafari, ein Beutelchen dabei mit Vesperbrot und ein Stück Wurst. Und dann sind wir mitten im Weizenfeld, ist ja unser Feld, angehalten. Und da haben die dann ihr Vesper gemacht. Und da hatte ich nachher auch eine Mikrofonanlage, dass ich denen unterwegs erklären konnte, was ein Graben ist. Das weiß ja auch kein Mensch. Warum sind hier die Gräben? Oder dass wir hier früher Malaria hatten, als es die Gräben noch nicht gab. Die sind deswegen auch gemacht worden, damit diese Fliege sich hier nicht im stehenden Gewässer vermehrt. Ne? So, all das konnte man also schön verbinden. Und dann kam, da muss noch was zu, da war diese Landsafari, haben wir wieder ausgesourcet, weil das zu aufwendig wurde. Und dann kam die Idee, einen Golfplatz zu machen. Einen richtigen Golfplatz, also mit einem Vereinsheim, hätte ich mal gesagt, Gebäude und so hinten raus irgendwie. Habe ich dann Investoren angesprochen, Nachbarn mit den Flächen, das ging alles, aber es blieb irgendwo hängen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir ein anderes Golf. Ne? Ja, und dann überlegt, dann war ich mal eine Zeit lang hier in dem Gemeinderat tätig, 12 Jahre, da bin ich dann raus irgendwann. Und da hatte ich mehr Zeit plötzlich. Ne? War auch gut so. Und da habe ich dann diese spinnerhaften Ideen in die Realität umgesetzt. Friesengolf wurde dann erfunden. Und zwar, anfangs hatte ich mich in Holland informiert. Da gab es und gibt es Bauerngolf, Burengolf. Das ist ein Holzschuh am Stiel. Und das wird über Kuhweiden in Kuhbetrieben gespielt, die noch in Funktion sind. Und das hat ein Holländer gemacht. Und dann hat er, sagen wir mal, ich weiß nicht genau, alle 50 Kilometer konnte ein Betrieb sein, so dass das immer sich nicht gegenseitig was wegnahm. Und da habe ich da mal hingeschrieben, denke, Mensch, das ist interessant. Und da hieß es, ich weiß nicht, sagen wir mal 3.500 Euro erstmal einzahlen, damit du das machen darfst. Und dann musst du die Sachen bei ihm kaufen, musst dich verpflichten, dass du nicht und so. Naja, und das war mir dann alles, wir hatten ja auch nichts auf der Naht, das war mir alles zu teuer. Und dann habe ich gedacht, nee, musst du eigene Sache entwickeln. So, dann habe ich mir Kindergummistiefel genommen, habe die an einen Besenstiel, also einen Besenstiel da reingestellt, von unten der Spax durch. Und dann von oben Bauschaum rein. So, das waren die ersten Golfschläger. Dazu ein Lederball in dieser Größe, Handball groß, sollte dazu. So, dann habe ich irgendwann, meine Frau hatte so einen privaten Englischkurs mal mit ein paar Damen hier, einmal die Woche. Und die saßen dann zusammen und die Lehrerin sagte dann immer, so, jetzt erzähl mal, wie deine Woche war auf Englisch. Dann hat meine Frau davon erzählt, dass ich von diesem Golf spinne. Ne? So, Friesengolf, da hatte ich noch nichts gebaut. Und dann sagt eine von denen, Mensch, der NDR ist doch gerade in der Wesermarsch und die suchen, wenn noch was da ist, wir würden gerne noch Dinge aufnehmen in unser Programm die nächsten Wochen. So, ja, ruf da doch mal an, sagt meine Frau. Ich sage, was kann ich auch machen? Hannover NDR angerufen, eine Dame, hallo, so. Habe ich ihr erzählt, Gummistiefel am Stiel und Schaum und Dings und das ist mein Plan und so. Ich habe gedacht, die denkt auch, na, was sind das für eine Idee? Naja. Gut, alles klar. Ja, okay, ich gehe weiter. Wupp, so, das war's. Ja, dann habe ich irgendwann die Tage drauf, habe ich dann angefangen, mal Schläger zu entwickeln, was ich eben erzählt habe. Habe ich 4 Schläger gebaut, habe die zum Trocknen hingestellt. Mehr hatte ich nicht, das war alles. Da klingelt an dem nächsten Tag vormittags das Telefon morgens. Sven Tietzer, der Moderator vom NDR. Ja, hier ist Sven Tietzer, kannte ich auch noch nicht, aber naja. Ja, wir sind ja, und Sie hatten ja erzählt, und ja, wir sind um 11 Uhr da. Ich sage, jo, alles klar. Ich hatte nur 4 Schläger, sonst nichts. Nicht mal einen Ball. Also, meinen Kumpel angerufen, Bademeister Manni Schmidthüsen. Der Rentner war schon, der wohnt in Tossens. Und der hatte in seinem Auto hinten auf der Ablage als Deko einen Coca-Cola-Ball in der Größe. Ich sage, Manni, hast du Zeit? Jo, bring den Coca-Cola-Ball mit. Jo, her. Ich auf dem Boden, altes Toilette, WC runtergeholt. Dann habe ich aus so eine lange Gardinenstange, so 3 Meter lang, da habe ich eine Fahne so aus so einem Kunststoff rangehängt und da eine 1 drauf gemalt. So, und dann haben wir da noch schnell einen Kochtopf eingegraben irgendwo auf der Wiese. Also es ist inzwischen eine 18-Topf-Anlage. Also einen Kochtopf eingegraben. Und dann stellte Manni sich da mit der langen Gardinenstange und der 1 hin. Der war nachher voll im Bild, als das im NDR war. Können Sie mal googeln. Da stand er da und hielt die Eins über den Topf. Und dann hat man das WC dahingestellt und dann musste man ins WC einlochen. Also in die Schüssel. Ne? Und das war unser Platz, mehr hatten wir nicht. Und so, also Sven Tietzer war der allererste Mensch, der Friesengolf gespielt hat, nicht mal ich habe es vorher gespielt. So fing das an. Ne? Also das ist so unsere Art, auch mit Dingen umzugehen. Immer jetzt, immer sofort. Ne? Und wenn was gemacht wird, dann wird es einfach gemacht. Und der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist, und das funktioniert. Ich habe schon so viele Situationen gehabt, wo wir auch feiern oder so hatten, wo du sagst, wie soll das werden? Das kann gar nicht klappen. Du hast das Personal nicht. Ne? Zack, zack, kommt jemand um die Ecke, zack, klappt's. Also immer, hat immer geklappt. Also man ist immer mit Zuversicht da dran. Und wenn es mal nicht klappt, na gut, wir sind Menschen. Dann muss man auch dazu stehen und es den Leuten auch sagen. So ist Friesengolf entstanden. Inzwischen ausgebaut zu einer 18-Topf-Anlage mit den Kochtöpfen. Und noch eine Kuriosität. In der Corona-Zeit hat es auch in Niedersachsen Proteste gegeben, der Gastronomiebranche, an der Politik, dass die zugemacht haben und dass sie da nicht mit klarkommen. Und da haben die doch Töpfe an die Minister geschickt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Also es wurden Kochtöpfe, das war so eine Dehoga-Aktion oder so, Kochtöpfe, die man nicht mehr brauchte, an die Ministerien geschickt. Und das sollte der Protest sein. So. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Töpfe, die liegen da jetzt alle rum, was machen die damit? Dann habe ich mich an den hiesigen Minister gewandt, der von hier kommt, und geschrieben und so, sag, wenn ihr da die Töpfe habt, dann kommt man her, die könnt ihr hier einbuddeln. Ne? Und dann sind die tatsächlich mit zwei Ministern hier gewesen, die Landwirtschaftsministerin und der Wissenschaftsminister und noch irgendwelche Landrat und so, und haben hier im Golfplatz diese Töpfe eingebuddelt, Fotopresse und so weiter. Und das sind immer so kleine Ankerpunkte für Werbung. Eine Anzeige zu schalten, ja gut, da bist viel Geld los. Und diese Sachen, die bleiben ja auch viel besser hängen. Ne? Also so wird dann gearbeitet. Ne? Ja, und dieses Friesengolf wird inzwischen von tausenden Leuten im Jahr angenommen. Ich baue meistens so im Frühjahr, stocke ich diese Schläger, da draußen sind sie, auf 50 Stück ungefähr auf, werden in der Werkstatt im Winter wieder gebaut. Man hat auch mal einen Schienbeinbruch, ne, am Schläger, nicht sonst. So, also die sind Besenstiele, die natürlich dafür gar nicht gebaut sind, aber das funktioniert. Und wenn mal einer abbricht oder irgendwas, na gut, dann kommt er in die Werkstatt und im Winter wird das dann wieder aufgearbeitet. Wir haben es schon gehabt, dass alle 50 Schläger unterwegs waren und die Leute hier gewartet haben, bis Schläger wiederkommen. Aber in der Regel hat man keine Wartezeit, weil es hier nicht ist wie beim Minigolf. Beim Minigolf spielen sie ja, einer spielt die Bahn. Egal, ob der jetzt die Gruppe, es kann nur einer da spielen. Hier ist es so, die spielen alle gleichzeitig. Also sie sind mit einer Familie mit 6 Leuten, jeder kriegt einen Schläger, jeder kriegt einen Ball. Und dann spielen die alle los und dann ist der Konkurrenzkampf, also der Neid und die Missgunst und was der Mensch alles so für Fähigkeiten hat, die kommen ja bei solchen Spielen raus, weil Mensch, denke ich überall, haha, ich habe dich rausgeworfen. Und das Gegenteil auch, ach, dann sind wir nicht traurig und so. Alles, was uns so ausmacht emotional, findet ja in Spielen statt. Und das kann man da auch komplett ausleben. Also da gibt es dann auch die traurigen, enttäuschten Kinder. Und es gibt Jubel und alles, also alle Emotionen. Und Emotionen ist eben das, denke ich so, auch wenn man das Schnitzel isst, wenn da eine Emotion dabei war, dann erinnere ich mich daran. Ich habe zum Beispiel mal eine Bank hingestellt, da irgendwo beim Friesengolfplatz, schön grün gestrichen und so, und dann ein Schild dran gemacht, nicht frisch gestrichen. Und jeder, der da hinging, das vergisst er sein Leben nicht wieder. Der wird immer wieder darauf kommen, ne? So. Solche Dinge, also so eine Spinnereien und das kombinieren wir halt mit der Realität, versuchen wir. Und das Friesengolf hat sich also gut eingespielt, ja, kann man sagen. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie es natürlich auch ausprobieren. Sie können auch Showgolf spielen, das heißt, Sie gehen gar nicht in den Platz, sondern nehmen nur mal einen Schläger fürs Foto. Weil ich war auf dem Platz heute schon, weil ich da noch was machen musste. Und es steht Wasser da, wo das hoch und rund ist, steht blankes Wasser. Also teilweise so tief. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Aber dies ist jetzt kein Platz, der jetzt extra hergerichtet ist. Es ist eine Schafweide. Da laufen auch Schafe drauf. Ein Alpaka lief drauf, müssen wir wieder neu haben. Das ist aus Altersgründen gestorben. Die Schafe werden auch aus Altersgründen mal sterben. Und Hängebauschweine. Und das sind die Tiere, die dabei sind. Und die kommen auch her, die werden gestreichelt. Bei den Golfern ist es so, da kommen die gar nicht mehr her.
Was da natürlich auch ein bisschen enttäuschend sein kann, wenn Familien mit ihren Kindern zu Gast sind. Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind in Budjading, genauer gesagt auf dem Hof Egewarden, im Gespräch mit dem Besitzer Reinhard Evers. Und der hat sich Gedanken gemacht, was man denn mit Tieren macht, die nicht herkommen, wie sie denn herkommen, um sich dann streicheln zu lassen.
Wir machen noch Tierfütterung. Eine Anleihe aus Hessen. Da gibt es Knüllwald Und da waren wir mit unseren Kindern mal hin und da gab es an der Rezeption, wo man Eintritt zahlt, konnte man solche Futtertüten kaufen für 5 Euro oder so. Und dann konnte man die Tiere füttern. Da habe ich gesagt, mein Gott, wie geht alles das denn? Die müssen die Tiere sowieso füttern und dann verkaufen sie das Futter auch noch und wir bringen es auch noch hin. Und dann gesagt, das mache ich auch. Und dann wird's auch. Das haben wir jetzt hier auch. Das wirkt erstmal, da hängt vorne im Laden so ein kleines Schild, Familienhofrundgang. Und dann gehen die Leute eben mit einer solchen Tüte, wo gar nicht so viel drin ist. Und da kommen dann auch noch im Grunde wieder Recycling. Wenn wir ein Frühstück hatten, bleiben viel Brötchen über. Die werden gewürfelt, werden geröstet und das ist das Futter. Also wir versuchen, solche Dinge dann da noch wieder einzubringen. Und natürlich auch der Schweineeimer, den gibt es ja auch noch für die Hängebauchschweine. Und dieses Futter wird dann in diese Tüten gemacht und das Erlebnis wird dann familiär mit 6 Euro abgerechnet, auch in so einer SB-Kasse. Und dann haben die Leute ihren Spaß. Wer will, hat 5 Minuten Spaß, fertig, weg. Und wer will, macht eine Stunde draus, weil er es genießt. Ne? So. Und das ist beim Golfen auch. Manche hetzen in einer halben Stunde rüber, andere kommen nach 2,5 Stunden noch nicht wieder, weil sie so viel Spaß haben. Ne? Ja. So. Und dann gehen die Leute eben mit dieser Futtertüte. Und wenn sie mit der Futtertüte in der Hand auf den Friesengolfplatz gehen, dann können sie nur noch die Kinder hochnehmen, sage ich den Leuten auch, und die Tüte so hochnehmen, sonst ist die Tüte weg. Dann kommen die Schafe wie ein Angriff, die sehen die Tüte, ne? Und wissen, es gibt Leckerli. Ne?
Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Hallo für die tierliebe Familie. Die Schafe sind dabei, dann aber hoffentlich lieb.
Und bei den Schafen ist es so, da können sogar die kleinen Kinder so das Futter hinhalten. Die müssen auch nicht mal die flache Hand nehmen. Weil die Schafe nehmen nur mit der Lippe an. Die greifen nicht mit den Zähnen. Bei den Schweinen, sage ich denen auch, bitte nicht aus der Hand füttern, weil die würden den Finger auch probieren. Nicht aus Aggressivität, sondern weil die sind Allesfresser und denen wird das auch noch schmecken. Also das ist denen, ja, das ist denen ganz egal. Ne? So, die kann man aber auch kraulen. Ne? Ja. Und dann gibt es noch Hühner und Kaninchen, Meerschweinchen, da können die Leute auch noch ein bisschen füttern. Ne? So. Das ist so das drumherum Erlebnis. Ja, und andere Dinge mehr, nicht? Dann kommt hier jetzt zum Beispiel so ein Wintermarkt, jetzt vor Weihnachten machen wir mal sowas. Dann machen wir jedem Sommer, gibt es hier, wir haben auch schon übrigens beim Friesengolf, muss ich noch erwähnen, deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften schon durchgeführt hier. Kann ja nur hier sein, weil es ja nur einen Platz gibt. Ne? Also ich habe mir gedacht, wenn wir eine Budienta-Meisterschaft machen, da interessiert keine Sau. Wenn da deutsche Meisterschaft steht, dann könnte schon mal Aufsehen erwecken. Dann würde vielleicht auch mal medienmäßig hier der eine oder andere was, deutsche Meisterschaft. So, und dann haben wir das gemacht. War auch immer ordentlich was los. Und dann haben wir eine Europameisterschaft gemacht. Da war der Grundgedanke, um das zu toppen. Ne? Es gibt übrigens einen weiteren Golfplatz in Ampen, habe ich mal im Internet gefunden. Ich weiß nicht, Ampen, wo das ist. Ist das NRW? Jedenfalls, da steht die Kloschüssel. Die haben die hier abgeguckt mit einer Kummergarn. Zuführung, wo man den Ball hochrollt und da spielen die haben sich das hier abgeguckt und das ist auch da gemacht. Ich habe das nicht geschützt oder irgendwie Patent drauf geholt, habe ich auch mal nachgelesen. Die Internetseite übrigens auch, friesengolf.de, das war im Fernsehen bei Sven Tietzer. Danach habe ich dann gesagt, richte ich meine Internetseite ein, war das schon belegt. Da gibt es ja Fachleute für, die hauen sich die Dinger gleich rein und mieten sich die und dann kriege ich irgendwann das Angebot, das könnte ich für 150 Euro kaufen. Habe ich gar nicht darauf geantwortet. Ich habe einfach ein anderes Ding genommen. Ne? Ja, die haben das da gemacht. Und in der Schweiz wird es mobil gespielt. Ein Ehepaar aus der Schweiz war hier. Und die tuschelten so. Ja, frag ihn doch mal. Ja, nur nicht so laut, sagt die Frau. Nicht? Irgendwie so. Ne? Und dann kam er her. Ja, könnte ich bei Ihnen 50 Bälle kaufen? Ja, klar. Ja, wir machen das nämlich in der Schweiz. Mobil, wir waren letztes Jahr schon mal hier und die Frau sagt, sie soll das doch nicht verraten. Und die haben sich dann noch 50 Bälle mitgenommen und der fährt von zu Firmenfesten und irgendwas und macht das mobil. Ne? Also hat auch noch ein bisschen Nachahmer gefunden. Ne?
Wenn es dann viele Menschen gibt, die begeistert diesen Sport ausüben, dann kann man doch auch gleich eine Europameisterschaft veranstalten.
Ja, Europameisterschaft dann, da haben wir uns gedacht, okay, in jeder Mannschaft muss einer sein, der aus dem Land kommt. So, das war der Grundgedanke. So, und da habe ich gedacht, es gibt griechische Lokale, es gibt Italiener, es gibt so, und irgendein Mitarbeiter wird schon, und die kennen wieder einen von hier so. Und am Ende merken wir aber, die Resonanz war nicht so groß, Mannschaften. Und dann haben wir gesagt, okay, zum Beispiel Schweden ist dann Europameister geworden. Und die Vorbedingung war, jeder muss einmal bei IKEA gewesen sein. So, also, so ist es. Also alles Jux, aber es gibt Schlagzeilen und da kommt manchmal sogar das Fernsehen dann, ne?
Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind auf dem Hof Egewaden in Budjading im Gespräch mit Reinhard Evers. Und wenn ihr jetzt denkt, puh, das ist ja schon eine Menge, was dort angeboten wird. Ja, im Sommer, da gibt es auch noch mal etwas.
Schottentag, ja. Die Meisterschaften Friesengolf waren dann auch abgelutscht, nenne ich das mal. Irgendwann ist das ja dann auch ein alter Hut schon wieder. Und da musste was Neues her und da kam der Herr Albert Mummel ins Spiel. Ein Mensch, der sehr ist hier, glaube ich, in dem Landkreis Behindertenbeirat, Vorsitz und so. Der ist bekannt wie ein bunter Hund. Spielte in einer Band mit, spielte die mit Dudelsack und so spielen, schottisch und so. Und dann kam er an, Mensch Reinhard, wir waren auch in so einer Gruppe mal zusammen, musikalisch und so. Hättest du Lust, dass wir so einen friesisch-schottischen Mehrkampf mal machen? Ja, klar, mal los. Und er hatte eine Verbindung gefunden, Schottland und Friesland, hatte früher mal vor Jahrhunderten irgendein sowas ähnliches wie NATO. Gegenseitige Unterstützung und nicht Angriffspakt oder irgend sowas. So. Und überall war dann Krieg und die beiden hielten sich sozusagen zusammen raus, irgend sowas. Und das war der Anlass. So, und dann haben wir einfach 10, 12 Jux-Disziplinen erdacht. Holzscheit werfen und natürlich auch Baumstamm werfen, wie das bei den Schotten ist, wo man den Baumstamm ein ziemlich langes Stück Holz über Kopf schmeißen muss und dann muss der sich umschlagen und dann die Uhrzeit, die er dann anzeigt, sind die Punkte. Ja, sowas. So, und das alles mit und dann eine schottische Band, die mit Schottenrock hier rumrennt, mit Dudelsack und so. Ja, irgendwo zwischen 1500 und 3000 Leute spüren dann hier auf dem Hof rum mit Ständen, mit Haggis, mit Knipp, was hier Nationalgericht ist, aber auch die üblichen Sachen, die üblichen Verdächtigen, Bierbude und Grillwurst. Naja, und die Leute haben ihren Spaß, sind dazu ein Bauernmarkt mit vielen Ständen. So, das ist dann im Sommer ein Highlight. Ne? Haben wir auch in der Corona-Zeit sogar gemacht, dann mit Maske und so, in etwas kleinerem Stil. Ne? Das wird dann aber auch so aufgezogen, dass es auch noch ein bisschen, bei Corona-Zeit zum Beispiel, haben wir dann auch gesammelt noch. Da war dann diese Überflutung da in der Eifel und im Ahrtal. Da haben wir dann für einen Islandhof da in der Eifel, wo unsere Tochter hingefahren war zum Aufräumen helfen, haben wir dann noch gesammelt, sind dann nochmal 1000 Euro hingebracht worden. Sowas kommt dann auch dabei. Ne? Das ist immer so eine runde Sache. So, das ist alles. Und es hat sich bei dem schottisch-friesischen Mehrkampf, das erste Mal war es so, haben wir unsere Mannschaften bemüht, 4 Leute eine Mannschaft, irgendwie 10, 11 Mannschaften. Am Ende waren es nachher 50 oder so, weil die Urlauber, die Gäste, die hier waren, können wir auch mal, ja klar, hier, Teilnahmebescheid, sind sie 4 Leute, jawohl, Bob. Und jetzt ist das Konzept dieser Veranstaltung, im Grunde baut es nur noch darauf auf. Es kommen ein paar Mannschaften, 3, 4, 5, eine Mannschaft immer mit Wikingerhüten und so, die machen ein riesen Bamborium, es gibt auch noch einen Kostümwettbewerb sozusagen. Und dazu machen die Urlauber, die hier vor Ort da rennen, die haben Mutti mit 2 Kindern rum. Und die Kinder sagen, Mama, ich will auch. Und dann, ach, haben Sie Lust? Ja, kommen Sie. 4, zack, zack, hier Teilnahmezettel. Und dann wird das wie ein Zirkeltraining gemacht. Also die müssen einfach diese 10 Stationen abgearbeitet haben und überall steht einer und hakt das ab. Und wenn sie das fertig haben, gehen sie zu einem Stand hin. Oh, ja, hier haben sie einen Preis. Bob. So, ne? Und dann wird nachher noch eine Wertung gemacht, wo die ersten Besten noch was Besseres kriegen. Ne? So, das ist im Moment ist das Konzept, dass man im Grunde die Mannschaften spontan bildet.
An dieser Stelle schon mal den kleinen Werbeblock. Wenn ihr wissen wollt, was ihr alles auf dem Hof Egewarden machen könnt, was dort angeboten wird, guckt einfach auf die Homepage. Die lautet www.hof-egewarden.de. Und es gibt doch bestimmt noch etwas, was angeboten wird, oder?
Ja, und ansonsten machen wir hier Grünkohl essen und Hochzeiten und alles Mögliche. Kaffeegeschichten natürlich auch, also alles, was kommt, Busgruppen, Busreisegruppen. Manchmal hat man Wochenende, das war jetzt am Samstag, war es so gut vom Tag. Da ist man dann abends wirklich durch. Ich bin auch keine 40 mehr. Und wenn du morgens um 5 anfängst und dann abends noch immer dabei bist, die anderen machen Schichtwechsel, ne? Dann ist irgendwann die Luft raus, dann tun die Knochen weh und sowas. Na gut, aber das ist ja freiwillig, ich hätte ja auch Postbote werden können. Ne? Ja.
Das Gespräch macht allerdings bis zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, dass die Arbeit dann aber doch ein bisschen Spaß macht.
Genau. Die Arbeit macht mir Spaß. Das geht der ganzen Familie im Grunde so. Und unterm Strich, meistens kommt auch noch was raus, dass man sagen kann, okay, also wir sind nicht drauf aus, was weiß ich, irgendwo noch eine Finca auf Mallorca zu haben oder irgendwo ein drittes, viertes Auto oder irgend sowas oder irgendwelche Haufen aufzuschütten, da wo man das Geld schaufeln muss. Nee, das hat uns nie angetrieben. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es einfach so ist, wie es ist, dass man so gerade durchkommt mit den 4 Kindern, dass sie immer schön was zu essen hatten, dass sie ihre Klamotten hatten, so und fertig. Mehr streben wir gar nicht an. Und wenn man in einem anderen Umfeld aufwächst, wo die Millionen rumliegen und so, dann redet man vielleicht auch anders, weil man es anders kennt. Jeder fügt sich ja da ein. Ich bin der Überzeugung, wenn ich sarkastisch sagen würde, Beamtentum ist Kaffeetrinkertum, wenn ich das sagen würde. So, und ich würde jetzt 4 Wochen da sein und mitarbeiten, dann bin ich es auch. In dem Moment. Dann schwinge ich in diese. Und wenn ich unter der Brücke schlafe, dann bin ich innerhalb von 4 Wochen auch in dem Ritual drin. und verteidige deren Ansichten, weil ich dann dazugehöre. Ne? So ist meine Einstellung. Und so kann ich auch keinem was richtig übel nehmen. Wie war das noch mit der Ehe? Die wichtigen Dinge in der Ehe bei uns, die entscheide ich, und die unwichtigen meine Frau. So haben wir das vereinbart. Ne? Aber wer entscheidet, was wichtig und unwichtig ist? Meine Frau. Ja, so läuft das. Genau.
So beendet Reinhard Evers vom Hof Egewarden das Gespräch. Nee, jetzt mal ehrlich, das Gespräch hat an der Stelle nicht beendet. Der Podcast ist an dieser Stelle einfach vorbei. Wir saßen dort noch ein bisschen länger bei Kaffee und Kuchen und es war wirklich sehr interessant zuzuhören, aber das habt ihr ja gerade auch selber gemerkt. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge des Enjoy and Travel Podcasts wieder dabei seid, wenn ihr in der Zwischenzeit vielleicht nochmal ein Abo dalasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann gucken wir mal, wo es das nächste Mal hingeht. Mein Name ist Arndt. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ich mache es gut. Ihr macht es besser. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle sage ich Arrivederci. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.